Abschnitt 15 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Ich habe keine Lust, jetzt dem neuen Rätsel dieser mir ins Haus geschneiten Frau Fromm nachzugrübeln. Es ist kein Zweifel, sie wird von sogenannten alternierenden Bewusstseinszuständen ergriffen. Ihr Fall wäre für einen Arzt keine Seltenheit. Pubertätshysterie würde er es nennen, fixierte Traumbilder, dramatisierte Wahnvorstellungen, Erlebnisse einer Fremdpersönlichkeit an sich selbst. In diesem Fall wäre die Fremdpersönlichkeit offenbar in ein vergangenes Jahrhundert projiziert. Das alles ist nichts Außergewöhnliches. Aber Richmond und die Ähnlichkeit des geträumten Ehemannes mit mir? Auch solche Fälle sind den Ärzten bekannt. Was wäre Ärzten überhaupt nicht bekannt? Solche Art Kranker klammern sich mit Vorliebe an eine Vertrauensperson ihrer Umgebung. Vertrauensperson? Bin ich denn eine Vertrauensperson für Sie? Freilich bin ich's. Habe ich nicht selbst soeben noch zu ihr gesagt, helfen wir uns also gegenseitig? Wenn ich nur wüsste, was die Worte von ihr bedeuten sollen, ich habe viel an ihnen gut zu machen. Ist das die Sprache einer somnambulen Hysteriker? Nun, es wird sich zeigen, ob ich mir da eine Person zugelegt habe, die nicht immer ganz richtig im Kopf ist. Allerdings, eine innere Stimme will mir ganz anderes zuflüstern. Ich darf dem aber nicht nachgeben, sonst laufe ich aufs Neue Gefahr, mich selbst zu verwirren oder zu verlieren. Und was ich zu tun habe, wenn mein Schicksal einen Sinn bekommen soll, das weiß ich nur zu gut. Das Schicksal der meisten normalen Menschen hat, genau besehen, leider so gut wie gar keinen Sinn. Also rasch wieder an die Arbeit. Vor mir liegt schon ein neues, stark verknotetes Bündel, das ich der erhaltenen Traumvorschrift des, ja, des Baphomet eingedenk, wahllos aus der Schublade gegriffen habe. Vielleicht finde ich darin den Schlüssel der neuen Rätsel. Ein fester, schwarzer Glanzlederband liegt vor mir mit der Aufschrift Private Diary. Auf der zweiten Seite steht in John Dees Handschrift Logbuch meiner ersten Entdeckungsfahrt nach dem wahren und wahrhaftigen Grönland, dem Thron und der Krone des ewigen Engeland. Den 20. November im 1582. Jahr nach der Geburt unseres Herrn. Es ist nun entschieden und offenbar, dass meine Bedenken gerecht und wohl begründet gewesen sind, als ich annahm, Grönland, das ich der irdischen Macht der Königin Elisabeth zu unterwerfen gedacht hatte, sei hier auf der Erde zu finden. Mich hat der Erzschelm und Betrüger Bartlett Green vom ersten Tage meiner Verbindung an, die ich in eitler Verblendung mit den Ravenheads einging, aufs Schändlichste genasführt und mit den teuflischsten Mitteln auf Irre und Abwege gelockt. Geht es wohl fast allen Menschen so, dass sie hier auf Erden sich Mühsal aufladen, weil sie nicht erkennen, dass drüben gegraben werden soll und nicht hier? Sie haben den Fluch des Sündenfalles nicht begriffen. Sie wissen nicht, dass hier nur gegraben werden soll im Sinne des drüben Findens. Mir hatte der Bartlett einen Weg des geistigen Verderbens zugedacht, als er mir eingab, hier auf Erden die Frucht meines Ehrgeizes zu suchen, damit ich nicht gewahr würde, dass die Krone drüben ist. Hat mir ein Weg der Mühe, Enttäuschungen, Kümmernisse und der Verräterei sein sollen, so mich vorzeitig grau und des Lebens überdrüssig hätte machen mögen. Übergroß war die Gefahr für das wahre Ziel nicht allein meiner Seele, sondern auch wollte er verhindern, dass die Berufung meines Stammes und Geschlechtes, das Höchste zu erlangen, was einem vom Sündenfall Heimkehrenden beschieden ist, in Erfüllung gehe. Sein Rat, ich solle den Weg hiezu auf dem Pfade der irdischen Macht und Krönung suchen, war grundfalsch. Heute weiß ich gewiss, dass mir bestimmt ist, mein Grönland und Kronland drüben zu suchen und dass mein ganzes Leben nie einen anderen Sinn gehabt hat. Drüben, wo die unversehrte Krone der Geheimnisse und die jungfräuliche Königin ihres Königs harrt. Es ist nun der dritte Tag, dass ich früh morgens, bei hellen wachen Sinnen ein Gesicht hatte, das mit Traum und dergleichen nicht das Geringste zu tun hat. Ich wusste früher kaum, dass es etwas gibt, was jenseits liegt von Wachen, Träumen oder Tiefschlaf oder Besessenheit. Etwas Fünftes, Unerklärliches, ein Sehen von bildhaften Vorgängen, die mit der Erde nichts zu schaffen haben. Es war das Gesicht, das ich hatte, auch so ganz anders als jene, die mir der Kohlenspiegel des Bartlett einst im Tower gewesen. Es war eine Prophezeiung in Symbolen, so mag's mir erscheinen. Ich sah einen grünen Hügel und wusste, dass er Gladhill sei, der Hügel meines Stammhauses, so wie er im Wappen der Dies stolz und fröhlich steht. Es stak aber nicht das silberne Schwert in seiner Kuppe, sondern so wie im andern Feld des Wappens ragte auf einer sanften Höhe der grüne Baum hervor und zu dessen Füßen sprudelte der lebendige Quell herab in munterem Lauf. Mich freute der Anblick und ich strebte aus weiter, dunstiger Ebene her diesem Hügel zu, um mich am alten Bronnen meines Geschlechtes zu erquicken. Es war ein Wunder, wie ich zugleich alles das als wirklich und dennoch als Sinnbild empfand. Wie ich nun den Hügel hinabstrebte, erkannte ich mit innerer brennender Klarheit auf einmal, dass ich selber der Baum auf dem Hügel war und dass ich in seinem Stamm, als meinem Rückenmark, mich zum Himmel aufrecken wollte und dass ich in allen seinen Zweigen und Ästen, als den äußerlich sichtbar gewordenen Strängen und Zweigen meiner Nerven und Blutadern mich in die Lüfte dehnte. Und ich spürte die Säfte und Gefühle des Blutes und der Freude pochend in dem Adern- und Nervenbaum vor mir und war dabei meiner selbst bewusst in ihm mit Stolz. Die silberne Quelle aber zu meinen Füßen spiegelte mir ins Unendliche meine Kinder und Kindeskinder, als seien sie aus der Zukunft herabgekommen zum Feste einer nahenden und doch jetzt schon gegenwärtigen Auferstehung ins ewige Leben. Das Antlitz eines jeden von ihnen war verschieden, aber die Ähnlichkeit mit mir trugen sie alle. Mir war, als sei ich es, der ihnen den Stempel unseres Geschlechtes aufgeprägt hätte, sie dadurch für immer vor Tod und Untergang zu bewahren. Das fühlte ich mit weihevollem Stolz. Nun ich näher trat zu dem Baume, sah ich in seinen höchsten Wipfeln wie einer Krone plötzlich ein doppeltes Gesicht. Das eine davon schien männlich, das andere war weiblich, und beide Häupter waren in eins verwachsen. Über diesem Doppelhaupt schwebte in goldenem Licht eine Krone unter einem Kristall von unaussprechlichem Glanze. Alsbald erkannte ich in dem weiblichen Antlitz meine Herrin Elisabeth, und hätte gern laut aufjubeln mögen, daran mich aber ein unerwarteter, reißender Schmerz je verhinderte, denn ich sah und fühlte den männlichen Kopf nicht als den meinen, sondern als einen jüngeren und in allen Zügen unbekümmerten, als ich seit den Tagen meiner unschuldigen Jugend auf den Schultern getragen. Zwar wollte mich eine Art Wehmut betrügen, als ob ich dieser Baumgeborene selber und dieser eben nur in meinen verloren gegangenen Kinderjahren sei, doch unbarmherzig durchschaute ich alsbald den Betrug und erkannte klar, dass nicht ich aus jenem Doppelhaupt blickte, sondern ein ferner, ein aus dem Quell zu meinen Füßen gestiegener, ein in dieser meiner Zeit mir unerreichbarer, ein anderer. Und ein wütender Schmerz fiel mich an, dass nicht ich, sondern ein anderer aus meinem Blute und Samen, ein ganz später, der Erbe der Krone und der mit meiner Elisabeth untrennbar vereinigter sein sollte. Und in meinem Zorn hob ich die Hand wider mich, den Baum, gleichsam, um ihn zu fällen. Da sprach der Baum aus der Tiefe meines Rückenmarks hervor: »Törichter, der du noch immer dich selbst nicht erkennst, was ist die Zeit, was ist die Wandlung? Auch nach Jahrhunderten bin ich, ich, nach dem 100. Grab, bin ich nach der 100. Auferstehung. An den Baum willst du die Hand legen, der du selbst nur ein Ast bist und nichts als ein Tropfen aus dem Quell zu deinen Füßen?« Da schaute ich erschüttert zu der Krone des Diebaumes hinauf und sah, wie der Doppelköpfige zugleich die Lippen bewegte, und ich hörte aus unendlicher Höhe und Ferne ein Rufen, das wie nur mit großer Mühe zu mir herabdrang. Ein Mensch, der lange glaubt, lebt zuletzt. Wachse mir zu, so bin ich du. Erlebe dich selbst, so wirst du mich erleben. Mich, den Baphomet. Ich stürzte nieder zu Füßen des Baumes und umfing seinen Stamm mit ehrfürchtigen Händen, und mich schüttelte solches Weinen, dass ich die Vision nicht mehr sehen konnte durch den Schleier der Tränen und die schüchterne Nachtlampe in meinem Zimmer wieder erblickte und das erste Grauen des Morgens draußen vor den Ritzen der geschlossenen Fensterläden. Die Stimme des Baumes hörte ich auch noch, und sie sagte wie aus meinem Innern heraus: »Unsterblich willst du werden? Weißt du, dass dieser Verwandlungsweg viele Prozesse des Feuers bedarf und des Wassers? Es muss die Materia durch vielerlei Leiden gehen.« Dreimal jetzt ist mir in Gesichten des frühen Morgens das Bild und der Sinn und der Weg gewiesen worden. Der Weg, dass ich zu mir selber gelange, nach der Zeit und nach dem Grabe, es sei, wann es wolle, ist zweifach. Der eine Weg ist gar unsicher, zufällig, ein ausgestreuter Brosam, den vielleicht die Vögel des Himmels auffressen, ehe ich die Straße wiederkehre. Ich will ihn dennoch versuchen, denn er kann, wenn es damit glückt, ein mächtiges Hilfsmittel sein, mich, der einst wieder zu erinnern. Und was ist Unsterblichkeit, wenn nicht Erinnerung? Also wähle ich den magischen Weg der Schrift und schreibe nieder mein Schicksal und was mir davon offenbart ist, in dieses Diary, das ich auf gewisse Art geweiht und gefeit habe gegen den Verderb der Zeit und der bösen Geister. Amen. Du ferne aber, du anderer, der nach mir kommt und am Ende der Tage des Baumes dies Buch liest, denke daran, von wannen du bist und dass du aus der silbernen Quelle gestiegen bist, die den Baum tränkt und die der Baum aussendet. Und hörst du sein Rauschen in dir und wachsen dir seine Zweige durch dein Fleisch, so beschwöre ich, John Dee, Baronet of Gladhill, dich, dass du schauest in dich und dich aufwächst aus den Gräbern der Zeit und erkennst, du bist ich. Es ist aber noch ein anderer Weg, den ich mir selbst schuldig bin zu gehen, wie ich hier lebe im Fleisch und in Mortlake Castle. Das ist der Weg der Alchemisierung dieses Leibes und dieser Seele, dass sie Unsterblichkeit erlangen mögen beide in dieser gegenwärtigen Zeit. Und diesen Weg kenne ich nicht erst seit heute, sondern ich gehe ihn bald jetzt schon ins dritte Jahr und habe große Ursache zu glauben, dass die Gnade jener mir dreimal hintereinander am frühen Morgen erschienenen Vision schon eine merkliche Folge und gleichsam der erste Lohn und Fruchtgewinn aus solch steter Mühe ist. Seit 2 Jahren ist mir ein Licht aufgegangen, worin die wahre Alchemie besteht, und schon um Weihnachten 1579 habe ich mir hier in Mortlake eine chymische Küche bauen und mit allem Nötigen wohl versehen lassen, auch mir einen tüchtigen Laboranten aus Shrewsbury verschrieben, so sich mit mir am Christtag jenes Jahres unversehens angemeldet und vorgestellt hat und seitdem treu, fleißig, in allen Dingen redlich und über alles Erwarten in der geheimen Kunst gar wohl unterrichtet und erstaunlich reich an allerlei Erfahrung erwiesen hat. Selbiger Laborant ist Master Gardener geheißen und mir recht ans Herz gewachsen als ein Freund, der wohl mein Vertrauen verdient, denn er hat jederzeit das meine treulich wahrgenommen und ist mir mit Eifer und gutem Rat allerwegs zur Hand gegangen, was hier ausdrücklich bekennet und mit gerechtem Dank festgelegt stehen soll. Leider jedoch haben sich in letzter Zeit die Anzeichen gemehrt, dass ihn das hohe Wissen sowohl wie insbesondere das Vertrauen, das ich ihm schenke, hochfahrend und störrisch gemacht haben, so daß er mir öfters mit Widerspruch, unerbetenen Warnungen und Ermahnungen, die mir nicht passen, entgegentritt. Ich hoffe, daß er solches bei Nächsten lassen und in mir den Brotgeber, wenn auch allzeit ihm wohlgeneigten Herrn wiedererkennen wird. Es ist aber mein Streit mit ihm nicht allein um der Ausübung und rechten Methode der Kunst der Alchemie willen, sondern er glaubt auch, sich meinem Verkehr mit den frommen Geistern der andern Welt von drüben, den anzubahnen mir vor einiger Zeit auf die merkwürdigste Weise gelungen ist, widersetzen zu sollen. Dass dabei unmöglich ein Betrug der höllischen Geister, wie er meint, vorliegen könne, noch auch eine Fopperei derer Erd- und Luftwesen, erhält mir schon aus der Tatsache, dass dabei allezeit ein frommes und inbrünstiges Gebet zu Gott und dem Heilbringer aller Kreatur, Jesus Christus, die Beschwörung der jenseitigen Welt einleitet und zuletzt auch wiederum das Werk beendet. Es zeigen sich dergleichen die Stimmen und Geister, die sich mir dabei offenbaren, stets so gottesfürchtig, und all ihr Tun und Redestehen geschieht immer so ganz ausdrücklich im Namen der heiligen Dreifaltigkeit, dass ich Gardners Warnung, sie seien maskierte Teufel, nimmermehr glauben kann und will. Zumal ihre Belehrungen, die sie mir erteilen, wie der Stein der Weisen und das Salz des Lebens zu bereiten sei, stracks denen entgegenlaufen, die er behauptet zu kennen. Ich nehme an, dass sie ihn, der glaubt, alles zu wissen, in seiner Eitelkeit verletzen. Solches ist meinem menschlichen Verstehen keineswegs unbegreiflich, doch mag ich seine Widersprüche, so gut sie auch gemeint sein mögen, nicht länger hinnehmen. Ich will nur glauben, dass sich mein Laborant hier gründlich irrt, wenn er behauptet, gegen die maßlose Tücke der Bewohner der anderen Welt sei nur jemand gefeit, der den ganzen heimlichen Prozess der geistigen Wiedergeburt in seinem Innern durchgemacht hat, als da sind die mystische Taufe mit Wasser, mit Blut und mit Feuer, das Erscheinen von Buchstaben auf der Haut, das Schmecken von Salz auf der Zunge, das Hören eines Hahnenschreis und anderes mehr, wie zum Beispiel, dass man ein Kind im Leibe weinen hören müsse. Wie das zu verstehen sei, das will er nicht sagen. Er behauptet, er sei durch ein Gelübde zum Schweigen verpflichtet. Da ich immerhin schwankend wurde, ob nicht am Ende doch Teufelsspuk mich narrt, habe ich gestern in Abwesenheit Gardners, meines Laboranten, die Geister in ziemlicher Weise im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes beschworen, zu erscheinen und mir zu sagen, ob sie von einem gewissen Bartlett Green Kunde besäßen und ob er ihrer Freundschaft und Genossenschaft etwa gar würdig befunden worden sei. Hörte ich da zuerst ein seltsam pfeifendes Lachen in der Luft, was mich stutzig machen wollte, doch gleich darauf schienen die Geister mit solchem Getöse ihren Widerwillen gegen solche meine Zustimmung an den Tag zu legen, und seltsam wie metallklingende Stimmen rings um mich her ertönten aus den Wänden und aus dem Fußboden, die mir befahlen, jede Gemeinschaft mit selbigem Sendling der schwarzen Isais hinfort zu meiden, und sie sagten mir später in Gegenwart meiner anwesenden alten Freunde, Harry Price und Edmund Talbot, zum Zeichen, dass sie allwissend seien, ein Geheimnis, das nur ich allein kannte und sogar vor meiner Frau Jane bisher verborgen gehalten hatte. Sie verwiesen mir also jeden Verdacht gegen die Bewohner der andern Welt und sagten, meine Gemeinschaft mit Bartlett Green könne nur dadurch gebrochen werden, dass ich mich des Kohlenspiegels für immer entäußere, den er mir damals im Tower geschenkt hat. Und im Namen Gottes befahlen sie mir, diesen Stein oder Kohlenkristall auf der Stelle von mir zu tun und ihn zum Zeichen meiner Reue mit eigener Hand dem Feuer zu überantworten. Damit hatte ich den schönsten Triumph über Gardner bekommen, der nur wortlos schwieg, als ich ihm erzählte, was mir die Geister befohlen hatten. In meinem Innern aber sagte ich mich heimlich von ihm los. Da mir außerdem an dem Bruch mit allem lag, was mich an Bartlett Green gemahnte oder gar verbinden könnte, so habe ich heute in der Früh den Kohlenspiegel aus seinem Versteck genommen und vor den Augen meines Laboranten Gardner in der alchemistischen Küche mit starkem Feuer verbrannt. Es ist aber zu meinem nicht geringen Erstaunen, Gardner verzog keine Miene dabei und machte nur ein ernstes Gesicht, die glatte Kohle mit grüner Flamme ohne irgendeinen Rauch, auch ohne irgendeine Spur von Schlacke oder Asche zu hinterlassen, hell verbrannt. Ende von Abschnitt 15. Gelesen von Hokuspokus.